Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und heute, da wird's süß und ein kleines bisschen wild. Wir tauchen ein in die Welt des Honigs. Aber nicht nur in das goldene Glas auf dem Frühstückstisch, sondern in seine Geschichte, seine heilenden Kräfte, seine Herstellung, seine Schattenseiten und warum Bienen für unser gesamtes Ökosystem so überlebenswichtig sind. Außerdem schauen wir, worauf du beim Kauf von Honig unbedingt achten solltest. Und natürlich habe ich auch einen Fachmann an meiner Seite, den Imker Benedikt Blumhagen. Und außerdem Inhaber der Manufaktur Herbine, die neben Honig sehr viele Produkte rund um den Honig herstellen, wie zum Beispiel Pralinen, aber auch Honig, Senf und noch viele andere spannende Produkte, die sich aus dem Honig ergeben. Und das Besondere an dem Honig von Herbine ist, dass er primär aus dem Hamburger Stadtgebiet kommt. Und wie das vor sich geht, das wird uns Benedikt Blumhagen gleich erzählen. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg, ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Auf 800 Quadratmetern Ladenfläche findet ihr über 8000 Produkte. Von A wie Austernmesser bis Z wie Zestenhobel findest du hier alles, was du in der Küche und am Tisch benötigst. Und natürlich auch eine wunderbare Espresso-Maschinenabteilung. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung, also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Angeschlossen an die Cucinaria gibt es eine große Küchenausstellung von Hummelküchen und auch eine wunderbare Kochschule für Kochkurse, Firmen-Events oder den nächsten Geburtstag. Und wer es bislang noch nicht wusste, erfährt es jetzt. Auszubildende aus der Gastronomie bekommen in der Cucinaria einen Azubi-Discount von 20%. Ausgenommen hiervon sind Espressomaschinen, reduzierte Waren und Gutscheine. Und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide, dessen neueste Auflage 2025 jetzt überall im Handel erhältlich ist. Wir reden heute über Bienen und Benedikt Blumhagen von Herbine ist da.
Vielen Moin. Dank für deine Einladung. Moin. Hallo.
Wie kommt ihr denn zu Herbine?
Wir haben damals sehr, sehr lange über unseren Namen nachgedacht und das kam so als irgendwie eine Blitzidee. Der Name war einfach plötzlich im Raum.
Weil ihr seid ja nicht die Herren der Biene, sondern ihr folgt ja ihr. Ne? Ihr seid ja eher die Diener der Biene, oder? Eben,
genau. Und bei uns machen ja die Frauen die meiste Arbeit. Und das ist so ein kleines Wortspiel einfach.
Du sagst, die Frauen machen die Arbeit. Wie ist denn das?
Ja.
Sind das die tüchtigen Bienen die weiblichen Exemplare?
Ich würde sagen, beim Bienenvolk auf jeden Fall. Also genau, die Arbeiterinnen, die verrichten die Arbeit im Bienenstock und sammeln auch eben Nektar und Pollen. Die Königin legt den ganzen Tag die Eier für die Nachkommen. Und die männlichen Bienen, die sind dafür zuständig eben für die Befruchtung.
Und sonst nicht?
Und sonst, natürlich haben sie auch im Bienenstock für den Zusammenhalt irgendwie schon auch was zu tun, dass so ein Bienenstock eben für sich als Volk existiert, aber eben eine kleinere Rolle.
Klingt nicht so wichtig. Na gut, die Vermehrung ist wichtig, aber ja. Ansonsten danach werden sie nicht mehr gebraucht. Auch interessant.
Genau, es gibt eine Zeit, da werden die auch aus aus dem Bienenstock rausgeschmissen. Also so, wenn es so Richtung Herbst, vorm Herbst geht, wenn jetzt nicht mehr so viele Blüten Nektar und Pollen produzieren, dann schauen die Bienen, dass die Drohnen, also die männlichen Bienen, die Drohnen rausschmeißen aus dem Bienenstock, damit die eben nicht den ganzen Honig
schnabulieren. Was machen die dann?
Die sterben dann.
Wie bist du denn zur Biene gekommen eigentlich? Fangen wir doch mal da an.
Genau, also Herr Biene gibt es seit jetzt fast 7 Jahren schon. Und bei uns dreht sich eben alles um Honig und Honigprodukte. Wir machen unseren eigenen Honig und verwandeln den Honig dann in tolle Produkte eben. Also nicht nur was im Glas, also Honig im Glas ist natürlich ein ganz, ganz tolles Produkt, aber daraus eben kann man auch noch so viele andere Dinge machen, wie unsere Honigpralinen, das ist so unser so Hauptbienenprodukt, das wir haben. Wir haben auch Honigsenf, Honiglikör, Honigbonbons und so versuchen wir immer irgendwie ein bisschen was daraus zu zaubern und zu zeigen, dass Honig einfach viel mehr kann, als im Glas oder aufs Brot geschmiert zu werden. Was natürlich auch sehr lecker ist.
Das ist wahrscheinlich der Haupteinsatz, ne?
Ja, genau.
Honig auf Brot.
Genau.
Und zum Süßen.
Genau.
Und natürlich auch, ist ja auch das älteste Süßungsmittel wahrscheinlich,
ja,
das man kennt,
das
oder?
Das ist das älteste, genau.
Ja?
Genau. Das wurde irgendwann mal durch die Zuckerrübe dann ersetzt.
Aber viel später eben.
Also das war, früher wurden ja Bienen auch noch in Baumbeuten gehalten, in Klotzbeuten. Oder beziehungsweise es gab ja früher nicht diese Imkerei, die wir jetzt haben, wo die Bienen in Bienenkästen gehalten werden, sondern die waren eher dann in Wäldern, wo sie eben in Baumhöhlen ihre Völker hatten und der Imker sozusagen zu den Bienen hingegangen
ist. Das war dann nicht kultiviert, dann ist man da hingegangen. Gibt es aber heute wahrscheinlich auch noch, ne?
Das gibt's,
es gibt ja immer
noch,
so wahnsinnige Bilder, entsinne ich irgendwo, das gesehen zu haben, wo die Menschen dann waghalsig klettern, um an diese Bienenstöcke ranzukommen.
Genau,
heißt das dann auch Bienenstöcke oder wie heißt das?
Ich würde sie sagen, jetzt als Bienenvölker.
An die Bienenvölker,
sagen, aber ja, genau. Und irgendwann kam eben dann, man wollte es einfach haben und in Masse, sage ich jetzt mal so. Und dadurch ist das dann eben entstanden, dass Bienen domestiziert wurden und dann für die Imker ein bisschen einfacher alles wurde.
Bist du denn ausgebildeter Imker? Oder also was muss man denn lernen eigentlich, wenn man Imker werden will? Was muss man da machen?
Genau, also ganz wichtig ist es, wenn man Bienen halten möchte, dass man einen Imkerkurs macht. Es gibt einen Imkerbund und es gibt auch in Bundesländern eigene Imkervereine. Also Hamburg hat einige Imkervereine, die sich zusammengeschlossen haben und jeder Verein oder kann eben Imkerkurse anbieten auch. Und es ist halt eben ganz wichtig, dass man sich schon sehr gut informiert, wenn man Bienen halten möchte und das einfach auch gut lernt, was es ist einfach ein Lebewesen, was man nicht einfach so in den Garten stellen kann, sondern man muss sich schon damit auskennen und wissen, was man genau macht und wann man sie in Ruhe lassen sollte. Und es gibt nicht viele Großimkereien.
Also aber
die Hobbyimkerei ist natürlich
sehr
weit aufgestellt. Genau. Mhm.
Aber Imkerei oder Imkern in der Stadt ist dann natürlich eher weniger der Fall, ne? Das macht ihr ja. Ihr seid ja primär in der Stadt platziert. Oder nicht ihr, sondern eure Bienen.
Ja.
Wie viele Standorte habt ihr in Hamburg?
Wir haben jetzt genau 3 Standorte in Hamburg. In Eppendorf haben wir zum Beispiel beim Heinzpark auf einem Bootshausdach unsere Bienen stehen. Mit schönem Blick auf die Alster.
Ja, das ist herrlich, ne?
Das ist auch schön, wenn man die Bienen besucht als Imker selber und dabei noch einen schönen Blick hat. Das ist immer sehr schön. Und dann haben wir noch in Eimsbüttel unsere Bienenvölker stehen. Genau, und auch noch beim Eppendorfer Moor haben wir auch noch ein paar Bienenvölker stehen.
Und da finden die genug?
Da finden die genug.
Genug Nahrung. Teilweise, ist ja erstmal Nahrung.
Genau, teilweise in der Stadt mehr als auf dem Land mittlerweile. Weil eben in der Stadt blüht es eigentlich das ganze Jahr über. Wenn es eine schöne grüne Stadt ist wie Hamburg, auf jeden Fall. Da haben sie von der Obstblüte, die dann in den ganzen Kleingärten sich vorfindet.
Ja.
Also wir haben ja sehr viele Kleingärten, auch Gärten in Hamburg. Parkalleen, also Parks mit schönen Blumen, die angelegt wurden und
Das heißt, es ist bei euch dann aber immer ein gemischter Honig. Ich mache mal einen Sprung und wenn ich jetzt so einen Rapshonig habe, dann ist das Bienenvolk wahrscheinlich irgendwo direkt neben den Rapsfeldern aufgestellt. Und die holen sich dann zu 90% was von der Rapsblüte.
Genau, also Bienen mögen es sehr gerne. Also die kommunizieren ja sehr miteinander. Und wenn eine Biene sagt, also, ich habe da jetzt ein Rapsfeld gefunden, da ist ganz viel von vorhanden, sprechen die sozusagen miteinander. Und die meisten Bienen fliegen dann eben an diese Massentracht und holen sich dann eben den Rapsnektar.
Ernten das ab,
genau. Und auch jetzt in der Stadt zum Beispiel, wenn die Linde blüht, wir haben ja immer sehr viel Lindenhonig ja. auch in Hamburg, dann ist das eben, die Biene fliegt dann zu dieser Massentracht und sammelt eben da Nektar und Pollen.
Wie rein muss das denn sein, dass man das als solches bezeichnen darf? Also
mindestens 60%
okay.
Muss eben zum Beispiel, wenn man Lindenblütenhonig sagt, ja. Lindenblüte vorhanden sein. Das wird dann eben analysiert im Labor und das gibt dann eine Pollenanalyse, eine DNA-Analyse und dann kann man sicher sein, dass es eben dann Lindenblütenhonig ist, wenn man. Also das ist auch ganz wichtig, auf einem Glas muss dann auch die Deklaration stehen. Also wenn ich jetzt Rapshonig verkaufe, muss das eben auch genau draufstehen oder beim Lindenblütenhonig.
Ich schnapp mir jetzt aber mal das, was du hier mitgebracht hast.
Ja.
Da steht Moin aus Hamburg drauf.
Genau, das ist unsere Hamburg Edition.
Frühtracht und Spättracht, genau. Das heißt also, das ist ein Cuvée.
Genau, das ist ein Blütenhonig.
Also steht dann immer drauf, also muss immer ausgewiesen sein, was für ein Honig das ist, beziehungsweise welche Pflanzen, die von der Biene hauptsächlich besucht wurden.
Genau. Also das ist jetzt, wir haben auf der Vorderseite steht dann drauf Blütenhonig Hamburg. Mhm. Genau. Und wenn wir jetzt einen Rapshonig haben, würden da dann stehen Rapshonig oder
Muss denn die Herkunft immer draufstehen?
Die Herkunft muss immer draufstehen. Also es muss immer draufstehen, ob aus welchem Land das kommt, auf jeden Fall. Jetzt wir zum Beispiel muss auf jeden Fall Deutschland mit draufstehen.
Ja. Genau. Und kann man denn da sagen, dass es da ja qualitative Unterschiede gibt, wie die ich am Glas schon erkennen kann?
Ja, also ich würde sagen, man erkennt das auf jeden Fall, wenn man das Glas aufmacht.
Ja, das also, kann ich ja jetzt nicht machen, wenn ja. ich im Supermarkt bin. Ja. Oder würdest du sagen, im Supermarkt sowieso keinen Honig kaufen unbedingt?
Nee, das würde ich nicht sagen, denn es gibt ja auch ganz viele Imker, die ihren Honig auch an Supermärkte verkaufen und dann man genau weiß, das ist der regionale Imker, der jetzt bei
Da steht ja auch drauf, ne?
Genau. Ich muss sagen, man muss einfach auch nach seinem Gefühl gehen ein wenig, wenn man jetzt sich ein Glas anschaut und dann liest Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern, da müsste man schon ein bisschen stutzig werden, weil das dann auf jeden Fall eine Mischung ist von ganz vielen Honigen, die dann zusammengemischt worden sind.
Ja.
Deswegen ist ganz wichtig, dass man liest, woher kommt der Honig. Also wenn ich jetzt aus Deutschland Honig haben möchte, sollte natürlich dann auch draufstehen, Honig aus Deutschland und am besten Fall auch noch aus welcher Region.
Aus welcher Region,
also wenn
ja.
es wirklich ein Imker ist, der regional imkert oder das darauf Wert legt, dann steht das immer mit auf dem Etikett auch drauf. Der schreibt da nicht nur
okay,
einfach.
Darauf sollte man dann schon achten. Und ja. nun, es gibt jetzt dann den Honig vom Imker, da steht auch der Imker wirklich drauf.
Ja.
Wer hat es produziert,
ja.
wo, in welcher Region.
Ja.
Und dann gibt es natürlich auch industriell produzierten Honig.
Genau. Genau.
Und da muss dann aber auch die Herkunft draufstehen?
Ja, ja. Genau.
Und wie unterscheiden die sich denn, also der jetzt, der von euch kommt oder von euren Imker-Kollegen, die es jetzt also dann selber auch abfüllen,
ja.
zu industriell produzierten Honig? Was ist da der
Also grundsätzlich, wenn es wirklich wenn es eine große Firma ist, die Honig auf den Markt bringt und wirklich auch guten Honig auf den Markt bringt, der von Imkern zugekauft wurde und dann einfach nur umgefüllt wurde in Gläsern, ist im Endeffekt kein Unterschied zu merken, außer halt natürlich vom Geschmack, weil jeder Honig ein bisschen anders schmeckt,
ja.
Von der Qualität. Aber natürlich, wenn jetzt Firmen sind, die jetzt zum Beispiel flüssigen Honig anbieten, der 10 Jahre flüssig sein soll oder immer flüssig ist, dann würde ich stutzig werden. Dann wurde er zum Beispiel so heiß gemacht, dass der nicht mehr kristallisieren kann. Dadurch bleibt er immer flüssig und ist aber eigentlich tot.
Da wollte ich gerade sagen, dann hat er aber auch keine...
Dann hat er keine tollen...
Dann sind
diese
die
Wirkstoffe, die ein Honig eigentlich haben sollte, sind dann weg.
Ja.
Deswegen kann man auch eigentlich vom auch beim Preis allein schon merken, wenn ein Honig im Supermarktregal 2 Euro kostet, ein ganzes Glas, das kann nicht stimmen. Das kann auch nicht, wenn es in Asien produziert wurde, der Honig. Nicht mal die können so günstig Honig produzieren. Mhm. Also da, preistechnisch kann man auch sich hinterfragen, kann das stimmen, dass der Honig wirklich so günstig ist? Ist das wirklich Honig?
Verstehe. Aber ja, es hat was dann auch mit der Erhitzung zu tun, beziehungsweise möglicherweise auch mit dem Zusatz von, darf man denn in der Industrie Stoffe beigeben, die das dann machen, dass er flüssiger bleibt? Oder nein, ist das, das geht nur mit der Erhitzung dann?
Genau, dann ist es kein Honig mehr, wenn man da wirklich was dazu dann gibt, dann kann man das nicht mehr als Honig verkaufen, weil dann wurde es, sage ich mal, so gepanscht. Und bei uns ist das, also wir haben immer flüssigen Honig, der direkt aus der Wabe rausgekommen ist, den füllen wir ab oder dann eben unseren cremigen Honig, also den, den du jetzt in
der Hand hast. Da freue ich mich schon so drauf, den zu probieren.
Cremig gerührten Honig. Machen,
probieren wir gleich, ne?
Ja.
Mhm.
Ja.
Mal sehen, welche Blüten wir rausschmecken.
Ja.
Kannst du das? Schmeckst du raus? Könnte ich mit dir eine Blindverkostung machen? Du siehst nichts. Also Farbe kann man ja so ein bisschen erkennen. Wir sprachen gerade irgendwie über Rapshonig und so weiter, Lindenblüten.
Ja.
Kriegst du das hin? Kannst du Blindverkostung machen und sagen, das kommt daher?
Ich würde jetzt nicht sagen zu 100%. Also das kann auch mal, also es ist nicht leicht, sag ich mal.
Aber ich glaube,
den
Wald schmeckt man, glaube ich, schon raus. Und ich glaube, Linde kriegt man auch noch hin. Linde
kriegt man auch hin, ja. Doch.
Ja.
Oder Buchweizenhonig, der ist ein bisschen stärker eben auch. Ein bisschen nicht so süß. Also
da würde ich mir sogar auch noch zutrauen.
Ja. Ja.
Lege ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Aber du hast gerade gesagt, Inhaltsstoffe. Ich glaube, das ist ja ganz wichtig. Das ist ja nicht nur ein Süßungsmittel, sondern hat ja auch interessante Wirkstoffe.
Genau.
Was macht den Honig denn so interessant?
Also Honig besteht aus verschiedenen Kohlenhydraten und verschiedenen Zuckerarten. Ja, wir haben Fructose drin, wir haben Glucose drin, Saccharose und Maltrose. Und da kommt es immer drauf an, zu welcher Pflanze eben die Biene fliegt und wie hoch dieser Anteil eben dann im Honig ist. Deswegen ist jeder Honig so unterschiedlich und so unterschiedlich wertvoll. Genau, und sind Zuckerarten, aber eben zum Industriezucker im Vergleich eben gesünder einfach.
Gesunder Zucker.
Das ist auch nicht gesunder Zucker, aber
ich wollte da gerade nämlich hin, man sagt ihm ja auch eine Heilwirkung nach, ne?
Ja, das stimmt. Damit darf man jetzt nicht werben und nicht, aber man kann ja ein bisschen drüber reden, was.
Naja, ich meine, einige sagen sogar, es ist ein flüssiges Antibiotikum.
Ja, das stimmt. Ja.
Also das, also natürliches Antibiotikum.
Ja.
Antibakteriell, antiseptisch, entzündungshemmend, wundheilend, reizlindernd für Hals und Rachen.
Ja.
Das kennen wir alle als Anwendung.
Ja.
Ne? Wir machen mal eine heiße Zitrone mit Honig oder eine Milch mit Honig, hat man auch irgendwie.
Ja. Genau, da ist es immer ganz wichtig, dass man, wenn man heiße Milch mit Honig macht oder einen Tee mit Honig, dass der Tee nicht zu heiß noch ist, dass man den Honig erst reingibt, wenn der Tee ein bisschen abgekühlt ist, aber noch so warm ist, dass sich der Honig eben
sonst ist alles flöten. Sonst mache ich das, was die Industrie macht.
Ja, genau. Sonst hat man einfach den Effekt, den Honig hat, nicht mehr, weil ab 40 Grad eben sehr viele schöne Zusatzstoffe.
Ab die der 40 Honig Grad, da muss der aber schon echt abgekühlt sein. Ich glaube, das machen ganz, ganz viele Menschen falsch, oder?
Ich glaube auch, ja.
Ja, das ist, also das, ich hau das auch in heißen Tee rein. Ja.
Das ist halt das Einfachste, nur mal schnell und dann.
Ah, okay.
Genau, aber wenn man wirklich alle tollen Enzyme haben möchte, die der Honig besitzt, dann sollte man ein bisschen warten.
Nun, weil wir gerade noch bei Industrie waren und auch Herkunft, gab das ja vor einigen Monaten so die Meldung, dass es sehr viel Fake-Honig am Markt gibt.
Ja.
Was kann denn da gefaked sein? Ist der dann gestreckt? Ist der, oder was macht man da? Oder ich will das ja nicht nachmachen, aber was kann denn da der Punkt sein?
Die haben den tatsächlich gestreckt, teilweise. Also, dass sie sagen, die verwenden dann echten Honig und strecken den dann mit nachgemachten Sirupartigen.
Das kann irgendwie von der Zuckerrübe sein oder sonst woher, von welcher Pflanze, ne?
Genau, irgendetwas haben sie da fabriziert, dass das so ähnlich ist, irgendwie die DNA vom Honig nachmacht, dass man das eben nicht sofort merkt und so die Verbraucher täuschen kann. Also ich bin sehr froh darüber, dass da so tolle Menschen dabei waren, die das auch aufgedeckt haben. Denn sowas macht natürlich auch das Ganze ja, kaputt, sage ich mal. Wenn es so viele Firmen gibt, die einfach Honig auf den Markt schmeißen, der ja, kein Honig ist.
Macht ja das gesamte Produkt nicht besser. Nicht?
Genau, sondern genau.
Erstmal sagen alle, oh, Honig kannst du nicht mehr kaufen. Das sind ja auch häufig dann so Pauschalurteile.
Genau.
Und dann kommt hoffentlich der Weg wieder zurück, dass man sagt, okay, ich kaufe es dann doch lieber regional.
Ja, und genau. Man sollte wirklich darauf achten, wo man Honig kauft. Also gerade wenn man einen Imker um die Ecke hat, das ist einfach das Schönste, einfach zum Imker um die Ecke zu gehen.
Aber mal zurück zu euch. Also ihr macht das seit 7 Jahren und ich meine, das daraus ein Business zu machen, was war denn da eigentlich der Antrieb?
Also es ist alles aus einem Hobby heraus entstanden. Ja. Ich habe vor 10 Jahren jetzt mittlerweile angefangen zu imkern.
Ja.
Genau, und hab dann meinen Kollegen, der bei Herr Biene dabei ist, im Imkerverein kennengelernt. Und genau, wir haben dann ein bisschen weitergesponnen und überlegt, also ich fand schon immer faszinierend, was kann man alles mit Honig denn machen? Und es gibt ja auch so viele.
Ja, was kann man denn machen?
Ja, wir haben zum Beispiel also das war so der ausschlaggebende Punkt, Herr Biene zu gründen, war, dass wir eine Honigpraline erfunden haben.
Da probieren wir jetzt mal eine.
Gerne.
Was sollen wir denn mal nehmen hier?
Also wir haben verschiedene Sorten. Also ich habe dir hier eine Erdbeere mitgebracht, dann habe ich dir eine Rum, eine Lakritz, eine Sorte mit Minze, mit Kaffee, mit Nuss, Zitrone oder Zimt.
Das sind die Sorten. Ich würde mal Kaffee probieren gerne. Kaffee und Nuss.
Mache ich gerne mal auf. Und ganz wichtig ist uns auch immer, dass wir kein Plastik verwenden.
Nee, das sehe ich. Ja.
Das heißt, wir haben alles aus Graspapierkartons.
Graspapierkartons,
genau. Und innen drin ist auch kein Plastik-Inlay, sondern...
So, jetzt muss ich gucken. Mitte ist Kaffee, unten ist Nuss.
Genau, in der Mitte ist Kaffee.
Ja.
Das ist Minze und das ist Nuss.
Ich nehme jetzt mal einen hier.
Sehr gerne.
Mhm. Und die macht ihr selber?
Wir lassen die von einer Pralinenmanufaktur für uns herstellen. Hast du was knacken gehört?
Mhm. Und wie hoch ist da der Honiganteil dann? Oh ja, man schmeckt aber Honig.
Ja.
Mhm.
Ja. Bei einer am Anfang, bei der anderen Sorte am Ende, aber es ist immer der, also wir haben verschiedene Honiganteile, es kommt immer auf die Sorte drauf an. Zum Beispiel bei Minze ist die Füllung eigentlich komplett cremiger Lindenblütenhonig, weil wir da nur ein Minzöl verwenden und da verwendet man ganz, ganz wenig, weil sonst hat man einen sehr penetranten Minzgeschmack. Und bei Nuss haben wir mit einem Nussmus noch mit dabei, der verdrängt natürlich ein bisschen mehr Honig.
Und ich so nehme noch einen.
Jede Praline.
Erzähl mal weiter. Gerne.
So ist jede Praline ein bisschen anders von der Zusammensetzung, aber der Hauptbestandteil ist immer eben unser cremiger Lindenblütenhonig in der Füllung.
Oh, und knacken
schönen,
aber herrlich.
Ja, mit einer schönen Zartbitterschokolade außenrum. Mm. Genau.
Und durch die Zartbitterschokolade kann man da auch ruhig 3 essen.
Ne? Ja.
Mache ich auch gleich.
Genau. Also es ist jetzt nicht so wie bei so einer Tafel Schokolade, dass man die komplett aufessen muss. Sondern ich finde, also man hat eine Praline genossen und ist erstmal zufrieden. Mhm. Man hat nicht diesen Heißhunger, den man sonst bei Schokolade bekommt. So geht es mir jedenfalls dabei.
Das stimmt.
Ja.
Und ich kann irgendwie immer sagen, kann sein, dass die auch bei mir auf der Dachterrasse waren, ne? Die Bienen, die hier den Honig gespendet haben. Wie ist denn das eigentlich, das Verhältnis als Imker zur Biene? Wir haben das eben eingangs gesagt, also man dient ja eher der Biene, aber man nimmt ihr ja auch was weg.
Das stimmt, ja.
Wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren?
Ja, wir versuchen natürlich, ihnen nicht alles wegzunehmen. Also deswegen ist uns ganz wichtig, dass wir auch der Biene genügend Honig am Ende der Sammelsaison lassen, damit wir kaum auffüttern müssen. Also es gibt ja bei Imkereien, es ist ja unterschiedlich, aber wenn man jetzt auf den Honigertrag aus ist, man kann natürlich der Biene komplett den ganzen Honig wegnehmen und dann komplett mit Zuckersirup sozusagen als Futter geben, damit sie dann eben wieder genug Futter hat. Wir versuchen eben ihr das nicht wegzunehmen komplett, sondern dass sie eben auch noch am Rest der Zeit noch genügend sammeln kann für sich selber. Und wir achten eben auch darauf, dass wir einen großen Brutraum haben. Und also wir versuchen, so gut es geht, Also wir versuchen eben, dass die Biene sich doch bei uns wohlfühlt.
Wo ist die denn im Winter eigentlich?
Die bleibt bei ihrer Bienenbeute, ja, in der Bienenbeute drin und sitzt sozusagen in einem Kreis und in der Mitte sitzt auf den Waben und sie bilden einen Kreis und in der Mitte sitzt die Königin und wird von allen anderen Bienen sozusagen gewärmt und sie zirkulieren ein bisschen hin und her, also so, dass die äußeren Bienen auch immer wieder nach innen kommen und so wärmen die sich dann im Bienenstock über den Winter.
Nein.
Ganz faszinierend.
Also das ist ja schon ein gutes Kollektiv. Ne?
Ja, ja.
Und jeder kennt seine Rolle.
Ja.
Was ist denn eigentlich, wenn die Königin, es gibt ja immer nur eine Königin, ne?
Es gibt eine Königin. Und also
kann es nie zwei Königinnen geben?
Es gibt auch mal Völker, hatten wir jetzt noch nicht, aber es gibt auch mal Völker, da sind einfach mal zwei Königinnen drin und das funktioniert. Habe ich auch schon gehört.
Ja.
Hatte ich selber noch nicht. Also,
oder trennt man die da?
Genau, also Bienen vermehren sich ja, indem sie schwärmen. Das heißt, die Königin, die in ihrer Bienenbeute sitzt mit ihren Bienen, packt ihre Koffer und zieht sozusagen aus dem Bienenstock und nimmt die Hälfte der Bienen mit und fliegt weg, um sich dann eine neue Behausung zu suchen. Und das macht sie immer so, macht sie erst dann, wenn eine neue Königin schlüpft. Das heißt, jetzt so in diese Zeit kann es sein, dass die Bienen eben Weiselzellen bilden, wo eine neue Königin heranwächst. Und wenn diese Weiselzelle verschlossen ist und dann eben kurz davor steht, dass die neue Königin schlüpft, packt eben die alte Königin ihre Koffer und fliegt davon. Und so vermehren sich Bienenvölker auch eigentlich ja in der Natur.
Also da weiß die alte Königin, ich muss los.
Ich muss los, genau. Und so eben, das ist ja von früher, dass sie eben dadurch haben sich Bienen vermehrt und verbreitet.
Aber ist ja auch spannend, ne? Wer weiß, wer mitgeht und wer nicht mitgeht.
Ja.
Da wird ja nicht durchgezählt. Die Ungarn kommen
das
mit.
Das ist ein faszinierend. Also das gibt ja ganz viele Forschung schon dazu, ja, aber ich glaube, das haben sie noch nicht gelöst. Und wissen einfach, was zu tun ist.
Das musst du aber als Imker ja mitkriegen. Das heißt, du willst ja deine alte Königin behalten.
Ja, genau. Also als Imker möchte man natürlich.
Das heißt, du bereitest schon mal alles vor, dass für den Fall, dass die ausziehen,
ja,
dass das passiert, dass sie schon mal die neue Heimat gleich finden.
Ja, also es gibt Imker natürlich, die lassen die Bienen schwärmen. Die sind aber dann eher nicht in der Stadt, sondern auf dem Land, wo sie dann, wenn sie wirklich das auch beobachten können, dass sie dann auch den Schwarm wieder einfangen.
Ja, wie macht man das denn?
Da haben wir bei uns zum Beispiel auf dem Instagram-Account ein ganz tolles Video dazu, wie wir schon mal so einen Schwarm eingefangen haben. Das ist ganz toll, weil dieser Schwarm, also das sieht so aus, also die gehen alle aus diesem Bienenkasten raus und man kann schon fast sagen, dass der Himmel schwarz wird. So viele Bienen schwirren wie so ein Fliegenschwarm, der, wenn im Sommer die so kleine Fliegen so sind, ja, sind geballt, aber das sind dann eben die Bienen, die dann so geballt fliegen und eine Biene fliegt weg oder ein paar fliegen weg und suchen eben eine neue
die Kundschafter,
die dann losziehen. Und solange diese Kundschafter nicht da waren, setzt sich dieser Bienenschwarm an den nächsten Baum oder Busch
und wartet ab.
Sozusagen ab, bis sie dann die ideale Behausung gefunden haben. Und dann hängt an einem Baum, so, je nachdem wie groß dieser Bienenschwarm ist, so 40, 30 Zentimeter großer Ball.
Das heißt, die halten sich aneinander auch
die
fest?
Die halten sich aneinander fest. Also eine Biene an der anderen, an diesen Baumstamm oder an diesen Blättern. In der Mitte immer die Königin, die ist dazwischen. Und das ist ein ganz tolles Schauspiel, das man erlebt haben muss. Also, ja.
Und an dieser Stelle unterbrechen wir kurz für ein Special unseres Partners Anuga. Willkommen zu unserem exklusiven Info-Special zur Anuga 2025. Als weltweit größte Fachmesse für Lebensmittel und Getränke versammelt die Anuga vom 4. bis 8. Oktober 2025 in Köln die wichtigsten Player der Branche, um Trends zu präsentieren und die Zukunft der Ernährung zu gestalten. Mit 10 Fachmessen unter einem Dach bietet die Anuga einen umfassenden Marktüberblick. Hier treffen Top-Aussteller auf Entscheider aus Handel und Gastronomie, wodurch die Messe als eine der wichtigsten Order- und Exportplattformen gilt. Neben den etablierten Segmenten setzt die Anuga 2025 verstärkt auf Innovationen, darunter alternative Proteine und nachhaltige Ernährung. Ein besonderes Highlight ist die neue Fachmesse Anuga Alternatives. Sie widmet sich den neuesten Produkten in pflanzlichen Proteinen, Insektenproteinen, Algenproteinen sowie zellkultiviertem Fleisch. Alternative Proteine gelten als Schlüssel für eine nachhaltige und gesunde Ernährung der Zukunft. Die Anuga bietet neben einem einzigartigen Produktangebot auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Spannende Keynotes, Fachvorträge und Diskussionsrunden beleuchten Themen wie Nachhaltigkeit gemäß dem Leitthema Sustainable Growth, Trends und alternative Ernährungsweisen. Korea wird das offizielle Partnerland der Anuga 2025 und bringt eine spannende Mischung aus Tradition, Innovation in die Welt der Lebensmittel. Die Nachfrage nach K-Food boomt weltweit. Was man in Korea isst und wie Korea schmeckt, das haben wir ja auch hier schon im Foodtalker-Podcast besprochen. Kimchi, Bibimbap und fermentierte Spezialitäten stehen für Gesundheit und intensiven Geschmack, während pflanzliche Alternativen und moderne Foodtech-Lösungen die Branche revolutionieren. Social Media treibt den Trend weiter an. Instant-Nudeln, Korean-Style-Ramen, Home-Meal-Replacement-Produkte sind international gefragt. Als sechstgrößter Exporteur der Welt setzt Korea auf nachhaltige Produktion, innovative Fermentationstechnologien und klimaresistente Lebensmittel wie Green Leaf Kimchi. Auf der Anuga 2025 wird Korea mit einer starken Präsenz zeigen, warum es ein globaler Impulsgeber für die Zukunft der Ernährung ist. Also, bleibt dran und hört auch in den folgenden Episoden spannende Infos zur Anuga 2025 und erfahrt, welche Entwicklungen aus der Foodwelt auf euch warten. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wenn ich denn da hingerate oder wenn ich eine Biene irgendwie bei mir auf dem Arm sitzen habe, ja, stechen die?
Nein, nein. Also nee? Das ist so schade, dass das immer gedacht wird, dass Bienen direkt stechen oder also sie können stechen, aber sie sind eigentlich sehr friedlich und stechen eigentlich nur, wenn man sie irgendwie bedrängt oder wenn sie sich erschrocken fühlen oder aus Versehen in die Haare fliegen und sich verheddern, ja, und dann durch Panik eben dann stechen, weil wenn sie einmal gestochen haben, dann sterben Bienen ja auch und da wird der Stachel mit rausgerissen und dann lebt diese Biene eben nicht mehr lange und das wissen sie, glaube ich, auch. Dass sie ja,
so einmal, die Einmalwaffe.
Ja, die Einmalwaffe, genau. Und ich glaube, die machen das wirklich nur im Höchstfall. Und eben, ja, Bienen sind eigentlich friedlich. Also ich habe auch im Garten bei mir, in meinem privaten Garten Bienen und daneben sitzen wir und können essen, trinken und die Bienen beobachten und
aber das, du weißt es ja. Nichts. Aber also, wenn jetzt zum Beispiel, also wenn jetzt die Leute hören, im Heinzpark auf dem Bootshausdach sind die Bienen, uiuiui, die will ich aber eigentlich gar nicht bei mir in der Nähe haben.
Ja, das kann
aber natürlich. Da keine Sorge zu haben. Aber
braucht man keine Sorge haben.
Aber ich glaube auch viele wissen gar nicht, wie die aussehen, ne?
Das kommt noch dazu, das ist sehr erschreckend. Also wir kriegen ja auch immer ab und zu mal E-Mails oder Anrufe und sagen, können Sie mal zu uns kommen? Wir haben ein Bienenvolk bei uns im Garten.
Ja.
Die haben sich da eingenistet. Und wenn man dann wirklich nachfragt genauer oder mal hinfährt, dann sind das Wespen. Also ich glaube, da muss man ganz viel, das ist so wichtig, dass man in frühen Jahren anfängt, den Kindern eigentlich beizubringen, den Unterschied zwischen den ganzen Insekten und Tierarten einfach.
Theoretisch bringt man natürlich bei, wie wichtig die Bienen sind.
Ja.
Ja? Aber sie selber in der freien Wildbahn zu erkennen, ist schwer. Mhm. Und dann hast du noch eine Hummel. Was ist denn eine Hummel da nochmal? Was ist das denn dann?
Das ist ja auch, ist eine Wildbiene sozusagen.
Ist eine Wildbiene.
Genau.
Aber die normalen Bienen sind ja nicht, also wenn ich mir so eine fette Hummel vorstelle, die sind ja kleiner, ne?
Ja, ja.
Wie viele Bienensorten gibt es denn eigentlich?
Richtig viele. Also ich glaube in Deutschland über 600 verschiedene Wildbienenarten.
Und die produzieren auch alle in irgendwo ihren Honig?
Die Wildbienen produzieren ihren Honig, die leben aber auch in anderen, also nur die Honigbiene an sich lebt in diesem Bienenstock, den wir so kennen, der ja auch sehr viel Honig produziert. Die Wildbienen haben eine ganz andere, die leben ganz anders. Aber es gibt welche, die in der Erde wohnen.
Ja, aber ist das denn eine Zucht oder hat sich das so sehr entwickelt? Das ist keine Zucht.
Das ist keine Zucht bei den
Wildbienen. Das sind wirklich die Wildbienen.
Das sind wirklich die Wildbienen, so, genau.
Jetzt machen wir mal den Ausflug eben. Das haben wir auch schon alle gehört. Bienen haben es derzeit schwer oder es gibt gar nicht mehr so viele Bienen, weil die keinen Lebensraum mehr haben.
Ja.
Weil natürlich auch entsprechend Düngung, Pestizide, dem auch nicht gerade, dem Leben einer Biene auch nicht zuträglich sind.
Ja.
Da kannst du uns sicherlich nochmal ein bisschen was erzählen.
Ja, das stimmt. Also mittlerweile ist es ja wirklich so, aber es ist zum Glück ein Umdenken. Aber mittlerweile ist es leider so, dass in der Stadt der Honigbiene fast besser geht als auf dem Land. Denn auf dem Land, es wird ja diese Ackerflächen, die wollen ja immer mehr produktiver werden und werden immer größer gemacht, immer größer. Früher gab es viel mehr Streifen zwischen den ganzen Feldern und viel mehr unterschiedliche Pflanzenarten. Und dadurch, dass man eben diese Ackerflächen immer größer macht, sterben natürlich auch diese ganzen Wildkräuter, Blumen. Es gibt nicht mehr so viel. Und die Monokultur auf dem Land ist natürlich dann sehr extrem geworden. Und so hat sich das leider in eine komplett falsche Richtung entwickelt, dass eben die Bienen, aber auch eben auch gerade nicht nur die Honigbiene, sondern halt auch die Wildbienen eben nicht mehr so viel Futter finden. Auch gerade bei den Wildbienen ist es so, dass sie eben, es gibt Bienenarten, die brauchen diese eine Blüte. Also die fliegen.
Die sind dann auf
eine Blumenart spezialisiert.
Gepolt, also genau, Pollen, auf die Pollen gepolt.
So, ja. Und wenn die natürlich nicht mehr existent, dann sind die weg. Und
dann ziehen die weg, aber oder sterben
aus. Und deswegen ist es so wichtig, dass man so eine Vielfalt eben beibehält, also eine natürliche Vielfalt an Pflanzen und Blumen.
Und wir müssen uns ja auch daran erinnern, die Hauptaufgabe der Bienen ist ja auch nicht, den Honig uns zu liefern, sondern zu bestäuben.
Eben, genau.
Weil sonst, ohne die Bienen funktioniert das alles nicht.
Genau. Also ohne Bienen, also die meisten Obstbäume die werden ja bestäubt von Bienen, und wenn es keine Bienen oder Hummeln bestäuben ja auch und Wildbienen ja auch, wenn es die nicht geben würde, hätten wir ja einen Ertrag, der viel, viel weniger ist, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht mehr. Und dadurch ist so eine Kettenreaktion, weil wir ja nicht nur wir kein Essen mehr haben, sondern auch andere Lebewesen, alle andere Tiere, die davon auch profitieren, dass eine Biene da ist, die eben eine Pflanze bestäubt.
Und ist das noch aufzuhalten? Weil ich habe zum Beispiel auch mal einen Bericht gesehen, dass die in den USA mit Bienenvölkern durchs ganze Land reisen, um da zu bestäuben.
Ja.
Weil sonst funktioniert das alles nicht.
Erschreckend, ja.
Das ist ja grauenvoll eigentlich, ne?
Ja.
Und ich meine, wie erst haben wir selber dafür gesorgt, dass es keine mehr gibt durch eben entsprechende Monokulturen, wie du sagst, und Einsatz von Pestiziden.
Genau.
Ich meine, es ist ja auch so, wenn du jetzt bei vielen Feldern am Wegesrand guckst, da wächst ja auch nichts. Oder auf dem Boden wächst ja nichts.
Ja.
Da ist ja keinerlei Blüte mehr zu sehen, die jetzt nicht zu der dort angebauten Pflanze gehört. Ne?
Genau, das ist leider, es fängt ja schon im Kleinen, im Garten, im Vorgarten an, dass so viele einfach nur ihren Rasen haben wollen, der auch wirklich von Grenze zu Grenze geht. Und dann vielleicht auf dem Balkon eine Pflanze steht, die eine Blüte hat.
Ja.
Und das war's. Und da fängt es eben an, im Kleinen. Man kann so viel machen im Kleinen. Und wenn jeder sich überlegt, was kann er tun, damit es wieder blüht bei einem oder bei uns.
Da hat der Biene sich was überlegt, sehe ich hier gerade. Saatgut für Honigpflanzen.
Ja, also wir haben verschiedene regionale Saatgutgeschichten bei uns, eben wo der Biene, der Wildbiene oder der Hummel oder dem Schmetterling eben wirklich was bringt. Denn es gibt auch viele Mischungen, da muss man auch aufpassen, dass das keine Mischungen sind, die Blumen aus Südamerika dabei haben, die vielleicht hier unserer regionalen Biene gar nichts nützen.
Wie ganz weit fliegen die?
Also ich würde sagen, bis zu 3 Kilometer können Bienen fliegen. Also wenn sie es wirklich müssen.
Also nur wenn sie es müssen, ne? Für die ganz besonderen Leckereien.
Genau.
So, wenn die mal ein Sternrestaurant wollen, das ein bisschen weiter weg ist.
Genau.
Ein Umweg lohnt sich.
Genau.
Kochst du denn eigentlich mit Honig?
Ja, mein Tag fängt eigentlich an, also ich trinke gerne einen Kaffee und ich süße meinen Kaffee immer mit Honig.
So, jetzt hast du deinen Kaffee aber noch nicht getrunken hier.
Genau, stimmt.
Aber da ist jetzt Löwenzahnhonig drin.
Ja.
Und, darf ich den mal aufmachen hier übrigens? Ja, ich probiere jetzt schon mal.
Ja. Und genau, so startet mein Tag. Also ich nehme keinen Zucker, sondern ich nehme immer meinen Honig im Kaffee. Natürlich hat man so einen kleinen Eigengeschmack. Man merkt natürlich den Geschmack vom Honig. Also Zucker ist ja eine ganz neutrale, süße Geschichte. Und beim Honig merkt man einfach, man schmeckt es beim Kaffee raus. Aber man kann ganz andere tolle Sachen eben machen. Es fängt an für die Kinder mit heißer Milch, mit Honig zum Beispiel. Oder dann bei vielen Salatdressings kann man flüssigen Honig mit einarbeiten. Das ist ganz toll. Oder wenn man einen Ziegenkäse im Ofen macht, der ein bisschen karamellisieren soll mit Honig oben drüber.
Für Marinaden.
Für super. Marinaden ganz toll.
Also jetzt genau. Grillzeit.
Ja.
Ne, es ist natürlich toll. Gibt dann immer so eine schöne Tiefe. Und du kriegst natürlich auch so eine Sämigkeit. Ne?
Ja, genau.
Ist der denn eigentlich gut zu vermischen mit anderen? So jetzt, wenn ich jetzt das mit anderen Produkten vermische, also wenn ich jetzt zum Beispiel das auch mit Essig und noch mit Öl vermische.
Ja. Da würde ich nur dann einen flüssigen Honig.
Ja, der nehmen. Ist jetzt nicht flüssig.
Der ist jetzt cremig, den wir hier als.
Ich habe den jetzt probiert. Ja. Also ich schmecke auch ein bisschen Eppendorf raus, ne?
Ja.
Kann das sein?
Das kann sein, doch. Ne?
Aber das ist, also hier würde man jetzt nichts rausschmecken, welche primäre Pflanze dort irgendwie zu finden ist. Oder kannst du da sagen.
Das ist ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also wenn wir jetzt einen haben, der ein bisschen lindenlastiger ist. Schmeckt man die Linde raus?
Ja.
Genau. Oder wenn wir jetzt auch mal irgendwie, wir hatten mal einen, da muss, glaube ich, auch irgendwie sehr, sehr viel Lavendel gewesen sein, weil man hat irgendwie so eine leichte Lavendelnote gehabt. Genau. Wir haben den jetzt nicht analysieren lassen. Also wenn wir den jetzt analysieren lassen, wir haben das schon mal gemacht, dann ist das richtig interessant, weil da kann.
Also dann kriegst du so aufgefächert, was da alles drin ist.
Genau, dann wird, wenn wir imkern ja so, also wir
du musst den nicht probieren, ne? No? Oder willst du? Nehmen wir mal hier, das ist dein Löffel.
Okay.
Ich wollte dich nochmal rein.
Von der anderen
Seite.
Achso,
dann gehe ich nochmal mit der anderen Seite. Ja, das ist aber deiner.
Ja, danke.
Ich gehe auch nochmal mit der anderen Seite rein.
Ein Löffel pro Tag ist wirklich vorbeugend, würde ich mal so sagen, für alles Mögliche.
Ja. Und der ist aber wirklich schön ausgewogen. Aber da habt ihr nicht. Aber kannst du denn ein Honig, wenn du sagst, oh, der ist aber diesmal nicht so doll, dann kannst du ja nicht mehr verändern, kannst du ja nichts machen.
Nee, verändern können wir den tatsächlich nicht.
Du kannst ihn nur mischen mit Vorjahren oder mit anderen.
Ja, genau. Aber das hatten wir bis jetzt tatsächlich noch nicht, dass uns ein Honig von uns nicht geschmeckt hat.
Wie ist denn der gesamte Weg des Honigmachens eigentlich? Was muss man da beachten und wo kann da eigentlich was passieren?
Ja, also man muss natürlich schauen. Also die Biene ist jetzt gerade ganz fleißig dabei, Nektar zu sammeln. Und das ist ganz faszinierend, weil der Nektar wird von der Biene gesammelt. Die hat einen Magen, wo nur dieser Nektar reinkommt. Und dann fliegt sie zurück zum Bienenstock und gibt sozusagen den Nektar, übergibt den Nektar der Arbeiterbiene im Bienenstock. Und durch dieses, das ist ja ganz flüssig, dieser Nektar. Und nur durch die Enzyme, die durch die Biene in den Nektar reinkommen, entsteht dieser Honig. Und der wird so oft wieder durch die Biene reingesaugt, wieder rausgesaugt, bis dieser ein bisschen dicker und zähflüssiger wird. Und dieser Honig entsteht durch diese ganzen Enzyme, die die Biene eben reingibt in diesen Nektar. Und dann wird dieser Nektar in eine Wabe reingemacht. Und erst wenn er dann diese Zähflüssigkeit hat und dann Wassergehalt von nur noch unter 20% hat, dann verdeckeln sie diese Wabe mit ihrem Bienenwachs. Und sozusagen dann erst ist dieser Honig reif zum Ernten.
Und dieser Bienenwachs?
Ja.
Wie produzieren die den?
Das sind eigene Stoffe, die sie brauchen ja eben auch selber Nektar und Pollen, um um zu leben. Und
daraus generieren die dann Wahnsinn. Genau. Aber und diese Waben kriegen sie ja vorgegeben,
um die, das dort abzubauen. Die bauen sie ja selber. Also,
ja, aber was? Aber genau. sie kriegen das Netz vorgegeben, wo sie es ablagern müssen von dir.
Also teilweise. Also wir haben Rähmchen, nenne ich das mal so.
Okay, ja.
Und da eben bauen sie dann ihre Waben rein. Und legen dann sozusagen entweder ihren Honig, ihren Nektar ab oder haben halt an Waben, wo sie dann ihre Nachkommen, ihre Eier reinlegen. Genau, und verdeckeln eben dann, wenn der Honig soweit ist, wenn der Nektar soweit ist, verdeckeln sie diese Wabe.
Ja.
Und wir nehmen uns dann sozusagen diese Wabe raus und entdeckeln diese Wabe wieder. Also machen den Deckel wieder ab. Und geben den in eine Honigschleuder und stellen dann eben diese Rähmchen in die Honigschleuder. Und dann wird einmal durch die Schleuderkraft der Honig aus den Waben rausgedrückt und fließt dann an der Wand von der Schleuder runter. Und dann hat er dieses Gefäß eben eine Öffnung, wo dann in den Eimer hineinläuft der Honig. Und der ganze Raum duftet so toll dann eben nach Honig. Und, wir achten eben drauf, dass wir nicht, wir haben ein kleines Sieb,
ja,
wo der einmal durchläuft, dieser ganz flüssige Honig, dass man so.
Die grobe, sind erstmal alle flüssig?
Die sind immer alle flüssig, genau.
Okay.
Genau. Und bei uns durch ein Sieb, also ein nicht so starkes Sieb eben, dass auch der Honig immer noch Pollen und sowas mit enthält. Genau, und dann wird er erstmal in einen Eimer gefüllt und wir füllen dann diesen flüssigen Honig direkt dann sozusagen in Gläser ab, ohne dass wir ihn verarbeiten. Also wir haben zwei verschiedene, also unseren flüssigen Honig und unseren cremig gerührten Honig. Und flüssig wird dann direkt ins Glas gefüllt, zugemacht und dann ist das der Honig, der so aus der Biene rausgekommen ist.
Und das ist jetzt der cremig gerührte?
Und der cremig gerührte Honig, da muss man ein bisschen warten, bis der Honig anfängt, so ein bisschen perlmuttfarbig zu werden und ein bisschen schon Zuckerkristalle ansetzt.
Und das dann, ist eine Zeitfrage oder eine Reifefrage?
Das ist eine Reifefrage, genau. Und dann fängt man an, den zu rühren. Und dadurch werden diese Zuckerkristalle gebrochen.
Ah.
Und dadurch wird er dann so schön cremig, wie wir ihn hier haben.
Mhm.
Und das ist so dieser Unterschied. Das ist der gleiche Honig, nur hat eben gerührt.
Und manchmal kennt man ja auch so ganz, ganz festen Honig, wo man sagt, den kann ich gar nicht schmieren, da kriege ich gar nichts raus. Der ist dann der länger gerührt?
Nee, der ist dann tatsächlich...
Zu lang gerührt.
Nein, der ist dann aus dem... ich würde sagen, das ist dann der flüssige Honig, der einfach im Glas fest geworden ist.
Ah, so.
Weil ja irgendwann flüssiger Honig wird irgendwann auch fest.
Genau, das kennt man, dass da irgendwie oben sich dann so eine Schicht bildet, wie auf so einem Salzsee.
Ja,
der genau, Zuckersee
es fängt von unten an und viele denken dann, oh, da ist ja Zucker reingemischt worden. Ja. Also nee, das ist schon
der richtig. Der wird unten grieselig und dann kommt irgendwann...
Genau, ne, das ist schon so
dieses... Aber das heißt nicht, dass man den nicht noch nutzen kann.
Nee, der ist wunderbar. Also
jetzt haben wir ja hier so ein Haltbarkeitsdatum drauf. Der ist
ein bisschen gröber. Und also, ja, das ist, mit dem MHD ist das Verrückteste, was es gibt, weil nach Abfüllung ist er 2 Jahre haltbar.
Aber nur so? Nur, weil man das so sagt?
Ich kann ihn aber davor noch 10 Jahre im Eimer haben. Und erst wenn ich ihn ins Glas
fülle. Danke, Frage beantwortet.
2 Jahre. Also Honig ist unendlich haltbar, wenn er richtig gelagert wird.
Da gibt es ja bestimmt auch uralte Honigfunde, ne?
Ja, so. Genau. Ich glaube sogar in den Pyramiden wurde auch Honig gefunden.
Die Ägypter hatten ja auch schon Honig,
ja,
ne?
Ja. Von daher, also der Honig, wenn du den richtig lagerst, nicht zu warm, schön dunkel, dann kann man den so lange genießen.
Kann man denn sagen, welches der teuerste Honig ist?
Also mit der teuerste ist auf jeden Fall Manuka-Honig aus Neuseeland.
Ja.
Durch die eine Blüte, die in Neuseeland nur dort in der Region zu Hause ist. Das hat so sehr viele heilsame Wirkungen, also antibakteriell und also es gibt sehr, sehr viel, auch da wurde sehr viel drüber schon geforscht, über diesen Manuka-Honig.
Ja.
Genau.
Aber was können wir denn jetzt machen? Weil das ist ja ein komplexes Thema, haben wir ja gerade gesagt. Also Honig essen ist gut, ist nicht zu viel, natürlich wie immer. Die Menge macht das Gift.
Ja.
Also wenn ich jetzt das Glas hier auslöffeln würde, würde es mir wahrscheinlich auch nicht so gut gehen. Wäre ein bisschen viel, ne?
Ach so, auf einmal würde ich das
auf einmal, ja, nee, macht ja auch keiner, nicht? Aber so ein Löffel Honig oder damit süßen ist sicherlich besser als mit Zucker, sehr viel besser als mit Zucker, wenn man süßen möchte.
Ja, genau.
Wir müssen aufpassen, dass es nicht zu heiß wird, haben wir ja eben schon gesagt. Wir müssen aber auch vielleicht ein bisschen dafür sorgen, dass es den Bienen gut geht, dass es weiterhin Honig gibt.
Ja.
Das heißt also, jeder zu Hause sollte schon eine Blumenvielfalt haben und nicht zu exotisches, sondern eher heimisches.
Ja, genau.
Und die mögen auch gerne Kräuterblüten, ne?
Ja, also gerade Lavendel oder Rosmarin. Genau, Oregano-Blüten sind auch ganz beliebt.
Ja.
Genau, also da sind sie schon sehr froh. Also
die müssen jetzt nicht immer toll aussehen, die Blüten, und groß sein, sondern die gehen eher nach Geschmack. Sind Gourmets, die Bienen, ne? Kann man schon sagen, wenn nichts anderes da ist. Ja, manchmal gehen sie auch in Fast Food nebenan, wenn sie neben dem Rapsfeld stehen. Ich muss darauf achten, wo es herkommt. Das haben wir gelernt. Preis spielt da eine Rolle. Oder was zahlt man? Was muss man so ansetzen für Honig?
Bei uns kostet er jetzt 8,90 Euro.
Ja.
Genau. Da sind wir auch mit weit oben mit dabei, sage ich so. Aber es ist nun, man darf es nicht unterschätzen, wie viel Arbeit eben Imkern auch ist. Und von der Qualität her eben, wir haben ganz hochwertigen Honig und achten halt eben wirklich sehr drauf.
Kann ich nur vom Geschmack her beurteilen.
Wie's bei unseren
ich habe jetzt noch keine Laboranalyse machen lassen auf die
Schnelle. Ja, wie es unseren Bienen geht. Und nehmen ihm halt auch nicht komplett den ganzen Honig weg. Und wenn man im Supermarkt einen sieht, der nur 1,99, 2,99 kostet.
Bringt nichts.
Kann nicht sein. Kann einfach nicht sein. Das funktioniert nicht.
Also auch in der Praline ist dieser Honig verarbeitet. Ja. Macht ihr doch bestimmt auch so Sondereditionen für Kunden, Spezialverpackungen und.
Das machen wir
sicherlich
auch. Ja, das stimmt auch. Gerade so zur Weihnachtszeit oder zur Osterzeit haben wir ganz viele Firmenkunden, die bei uns eben gebrandete Schachteln bestellen, und dann kann man eben sich dann sein Design auswählen mit Logo und mit Spruch. Und sich dann so nach seinem Wunsch das dann machen lassen bei uns.
Und sag mal, Benedikt, würdest du das wieder machen? Ich meine, vor 7 Jahren habt ihr euch entschieden, euch um den Honig intensiver zu kümmern. Ja. Würdest du sagen, ja, das hat sich gelohnt?
Doch,
ja?
das ist so das, was mir sehr viel Freude bringt.
Hobby zum Beruf gemacht ist ja eigentlich immer schön, ne?
Ja.
Oder?
Doch, hätte ich niemals gedacht, dass ich das...
Was hast du mal gemacht?
Ich war im Einzelhandel, im Einzelhandel tätig als Führungskraft.
Ja.
Genau. Bei einem größeren Textilunternehmen, und habe dann eben nebenbei angefangen mit Herr Biene, bis ich dann gemerkt habe, okay, zwei Hauptjobs
funktioniert nicht. Einer
also,
leidet.
Einer leidet oder beide leiden. Und habe dann eben angefangen und gesagt, okay, ich mache nur noch Herr Biene.
Mhm.
Und hat sich bis jetzt, war die richtige Entscheidung.
Sehr gut. Und wie viel, weil du sagtest im Moment eben, das ist viel Arbeit, wie viel Bienenvölker kann man denn so halten? Was ist da machbar?
Also wir haben nur 10 eigene Bienenvölker.
Ja.
Das ist, wenn man jetzt Berufsimker sieht, relativ wenig, aber ich schaffe nicht mehr Bienenvölker, weil es sind ja Lebewesen und man muss ja schon darauf achten, dass man auch gut mit den Tieren umgeht. Deswegen sind 10 Bienenvölker schon richtig viel Arbeit, und eben wir haben ja hier auch unsere Vermarktung und Verpackung, und deswegen haben wir nur 10 eigene Bienenvölker, aber so ein Netzwerk mit anderen Imkern, wo wir dann auch noch Honig immer zukaufen.
Mhm.
Aber da wissen wir immer ganz genau, mit welchem Imker wir zusammenarbeiten. Das ist uns immer ganz wichtig, dass wir dann halt auch eine Transparenz haben. Und
hat der Konsum von Honig eigentlich zugenommen oder geht der runter? Ist der gleichbleibend? Wie ist da der Trend?
Ja, der Trend ist schon, dass er zugenommen hat.
Ja?
Ja. Mhm. Und also natürlich jetzt durch es wird weniger gekauft im Supermarkt, habe ich gehört, wegen diesem aufgedeckten Skandal. Was aber natürlich der echten Imkerei natürlich zugute kommt,
ja,
weil
klar.
Eben das Bewusstsein einfach mal ein bisschen geöffnet wird dafür, dass
Das, aber das haben wir ja eigentlich bei allen Produkten. Eben, genau, ne? Das muss, man muss da ja die Augen aufmachen. Und
genau.
Preis ist dann schon immer ein Indikator.
Ja,
ne?
Ja.
Und man darf sich natürlich auch nicht unbedingt immer nur von Etiketten locken lassen. Mhm. Weil teilweise muss man ja sagen, sind die Honigetiketten auch nicht so das Wichtigste für die Imker. Nee. Ne?
Genau. Ich sag mal so gerade, ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, aber es gibt natürlich Honig. Etiketten, die halt einfach Honigetiketten sind, aber trotzdem der Inhalt gut ist. Mhm. Also gerade so viele Hobby-Imker haben natürlich das klassische Etikett, was man so haben kann.
Ja, ja.
Und aber das heißt nicht, dass der Honig schlecht ist. Aber
nee, nee, das stimmt. Genau. Aber wir kaufen natürlich gerne mal nach Etikett. Genau. Und das ist ja, und deine, und ansonsten ist unsere Empfehlung ja, also hier gerade in Hamburg oder egal wo man ist, erstmal lass die Bienen gewähren. Ja?
Genau.
Sie wollen nichts von euch, sie stechen euch nicht.
Genau, also sie interessieren sich eigentlich nicht für den Kuchen auf dem Tisch. Das sind eher dann die Wespen, die dann am Tisch rumfliegen, also so aus eigener Erfahrung.
Hast du da einen Tipp, was man gegen Wespen machen kann?
Oh Gott, ich würde sagen, einfach irgendetwas in die Nähe.
Ein Imker-Outfit anziehen.
Ja, genau. Mit einem Imker-Anzug am Esstisch sitzen.
Ja.
Nee, ich würde sagen, einfach was in der Nähe haben, was die Wespe ablenkt.
Und was ist das? Honig?
Nee, vielleicht auch ein kleines Stück.
Die gehen aber auch Grillen, gerne auf Herzhaftes, ne?
Ja, oder beim Grillen ein Stück Fleisch einfach ein bisschen weiter weggelegt haben und hoffen, dass sie dann eher dahin.
Ein Stück Speck mit Honig marinieren.
Ja, stimmt. Dann die Kombination dafür wollen sie ja
empfehlen wir jetzt mal. Probiert's mal. Probiert's mal aus. Hast du ein schönes Rezept eigentlich für uns, was wir mit Honig, wie wir mit Honig kochen können?
Ja, also genau, ich habe ein ganz tolles Rezept und zwar ist das ein Lachs mit einer Honig-Senf-Soße.
Aha.
Genau.
Das, Lachs gebeizt oder gekocht oder gedünstet?
Gedünstet würde ich, also der kommt dann für 10 Minuten in den Ofen rein.
Okay.
Mit dieser leckeren Honig-Senf.
Die kommt oben drauf schon.
Soße oben drauf. Wird auch mariniert damit einmal und kommt dann mit dieser Soße in den Ofen für 10 Minuten.
Ah, okay.
Und das schmeckt sehr lecker, muss ich sagen.
Und dazu, also ich habe normalen Senf. Was nimmst du für einen Senf dafür?
Also wir nehmen natürlich Herbinesenf.
Das ist schon die Mischung.
Wir haben ja schon eine Mischung mit auch Honig drin, aber den verfeinern wir dann noch mit einem Tick mehr Honig.
Okay.
Genau. Und mischen den dann eben mit Knoblauchzehen, die werden zerstampft.
Ja.
Dann kommt ein bisschen Zitronensaft mit rein. Dann kommt 4 Esslöffel körniger Senf. Eben Herbinesenf oder natürlich auch anderen körnigen Senf und Paprikapulver, süßer Paprika, Pfeffer, Thymian und das ist die Grundbasis für die Soße, die dann schön vermischt wird, die dann eben über den Lachs dann sozusagen eingewälzt wird und dann für 10 Minuten am Schluss in den Ofen kommt.
Der wird mariniert dann da drin?
Genau.
Und im Ofen, wie heiß muss der Ofen sein? Oder wird der nur?
Bei circa 180 Grad, genau.
Okay.
Also der muss gar nicht so lange im Ofen sein. Damit
das heißt, der ist dann innen auch noch ein bisschen glasig?
Genau.
So. Mhm.
Ja. Genau.
Sehr
und
schön.
Dazu ganz leckere Kartoffeln.
Ja.
Ganz nordisches Rezept, sage ich mal so.
Ja.
Genau.
Und das heißt, ihr habt, die hast du jetzt gar nicht mitgebracht, körnigen Senf und feinkörnigen.
Also wir haben ein bisschen körnigeren Senf, mit Honig verfeinert. Wir sind auch gerade dabei, noch zwei andere Sorten zu machen. Das wird bald drei verschiedene Honig-Senfsorten geben. Aber
Also ihr entwickelt euch weiter.
Ja.
Ja.
Ja. Wir haben viele Ideen immer. Aber man kann nicht immer alles umsetzen.
Aber es dauert ja auch immer ein bisschen. Ne? Und ihr habt ja auch noch eure Bienen.
Genau, genau. Und es soll ja auch was, wenn es was Neues gibt, dann auch was ganz Leckeres werden.
Ja, Benedikt, ich bedanke mich. Also ich finde das ganz toll, ein ganz tolles Produkt. Vor allen Dingen, was man alles so darum entwickeln kann.
Ja.
Und auch die Pralinen sind ganz spannend, finde ich. Und natürlich auch, dass wir uns... Ja, dass wir eigentlich alle aufgerufen sind, den Bienen irgendwie eine Heimat zu geben, ne?
Ja,
und
genau.
das zu unterstützen, weil man hat das irgendwie nicht so auf dem Zettel. Ne?
Man kann das ganz klein, man muss nicht viel machen. Wenn jeder nur einen Blumenkasten mehr auf dem Balkon hat,
dann freuen die sich schon.
Mit bienenfreundlichen Pflanzen, genau.
Dann freuen sie sich, ja.
Genau, doch, da freuen sie sich.
Und kann man, ist das ein, also man kann ja auch ruhig mal beim Imker nachfragen, ob man sich das mal angucken kann, wie so eine Honigschleuder aussieht und so weiter. Das ist ja auch ganz spannend, das mal selber zu sehen.
Das finde ich auch, genau.
Ich habe das, glaube ich, ich habe das hier auch schon mal gesehen, aber ich glaube, das letzte Mal habe ich es auf Kreta gesehen. Mhm. Wahrscheinlich auch schöner Kräuter. Ja. Oder Honig, ne? Also Thymian, wilder Thymian und so weiter.
Wilder Thymian, ja. Also wirklich sehr, sehr leckere Honig, Thymian-Honig.
Also außer deinem, ne? Mhm. Der beste Honig, den du jemals konsumiert hast, weißt du noch, wo das war?
Das weiß ich tatsächlich. Das war ein Thymian-Honig in Griechenland.
Ach, guck mal.
Aus Kalkidiki.
Aus Kalkidiki, ja.
Also ich habe immer wieder auch Thymian-Honig gekauft, der auch lecker war, aber dieser eine von dieser einen Imkerei, also der war schon sehr... Sehr, und
das schmeckt
gut.
Man auch raus.
Man schmeckt das schon sehr gut raus, ja. Also auch von Region zu Region kann eben so ein Thymian-Honig oder eine andere Art von Sortenhonig auch wieder ganz anders schmecken.
Aber jetzt eine allerletzte Frage. Also man schützt sich ja trotzdem mit dem Imkeranzug, mit Vollmontur vor den Bienen, weil das natürlich schon ein Eingriff in die Privatsphäre ist und da können die schon mal aggressiv werden.
Ja, könnten. Also es gibt unterschiedliche Bienenvölker. Es gibt Bienenvölker, die sind ein bisschen aggressiver, wenn man an ihrer, also sie möchten sich
wir nicht... Wir leben, ne?
Genau. Möchte auch nicht jeder einfach so angefasst werden. Und es gibt aber Bienenvölker, die sind ganz friedlich und denen ist das dann... Die sind ganz ruhig, wenn man dran geht. Ja. Und ich habe auch bei mir im Garten ein Bienenvolk oder drei Bienenvölker, die sind ganz, ganz... Da kann ich ohne was rangehen.
Ja.
Mache ich meistens aber nicht. Also
sollte man als Laie aber auf jeden Fall nicht machen.
Es sind so viele Bienen in einem Bienenvolk drin. Und
Wie viele sind da jetzt drin? Hatten wir das schon gesagt?
Nee, hatten wir noch gar nicht gesagt. Nee. Also im Sommer, in der Hochsaison, wenn es ein großes Bienenvolk ist, können bis zu 50.000 Bienen in einem
50.000.
Bienenkasten sein.
Das ist eine Kleinstadt, ne?
Das ist eine Kleinstadt, ja. Genau. Und da reicht ja schon, wenn eine sticht an der falschen Stelle und man dann halt einen geschwollenen Finger oder so hat. Aber deswegen meistens habe ich dann einen Schutz über den Kopf und an den, an den Händen, einfach aus Vorsichtsmaßnahmen.
Aber sag mal, diese 50.000 sind ja nie alle zur gleichen Zeit drin, doch nur nachts.
Nachts, genau. Also nachts sind alle alle im Bienenkasten. Aber tagsüber ist da ein Kommen und Gehen. Also auch wenn man vorm Flugloch sitzt und das beobachtet, dann kommen die Bienen wieder reingeflogen mit ihren Pollen. Also das sieht man dann. Also den Nektar haben sie im Magen, aber die Pollen haben sie an den Beinen kleben, so kleine, kleine Bubbles. Und das sieht man dann eben, wie sie dann reinfliegen. Und
was machen sie mit den Pollen?
Die Pollen werden auch in die Waben eingelagert.
Ach so.
Da wird auch wieder ein bisschen vermischt mit Enzymen.
So.
die werden abgestreift.
Ja.
Genau. Und zur größten Teil ist das dann für die Brut, das Futter für die Brut.
Und die kriegen dann erstmal. Ne?
Die kriegen dann gestärkten Pollen. Ja.
Die Natur hat sich so tolle Sachen überlegt. Ne?
Wirklich, doch.
Und toll, dass wir das nutzen dürfen.
Ja, das finde ich auch. Und jedes Mal, wenn ich an die Bienen rangehe oder nur bei den Bienen bin, das ist halt eben so ein Runterkommen. Also man kann mit ganz viel Stress zu den Bienen fahren und wenn man dann bei den Bienen ist, man ist ganz gelassen und man geht da wieder ganz glücklich von den Bienen weg.
Also wunderbares Schlusswort. Und vielleicht passiert uns das auch ein bisschen, wenn wir von diesem Honig kosten oder von guten Honig kosten. Vielleicht kommen wir dann auch ein bisschen runter.
Ja.
Benedikt von Herr Biene. Dankeschön.
Ich danke dir. Vielen Dank, dass ich kommen durfte.
Also, esst ein bisschen mehr Honig. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Und jetzt habe ich einen gebündelten Bienen- und Honig-Faktenblock für euch zusammengestellt. Und da fangen wir an mit der Geschichte des Honigs. Honig ist wahrscheinlich das älteste Süßungsmittel der Menschheit. Bereits vor über 10.000 Jahren nutzten Menschen wilden Honig. Höhlenmalereien in Spanien zeigen, wie ein Mensch an einer Liane hängt und mit einem Korb in der Hand an ein wildes Bienenvolk heranklettert. Im alten Ägypten war Honig ein Luxusgut, das für Götteropfer, Heilzwecke und zur Einbalsamierung von Mumien genutzt wurde. Im antiken Griechenland galt Honig als Speise der Götter. Die Römer benutzten ihn medizinisch und zur Haltbarmachung. Heilwirkung. Honig enthält über 200 Inhaltsstoffe. Enzyme, Aminosäuren, Vitamine, Mineralien, Flavonoide, Pylophenole und einige dieser Stoffe wirken antibakteriell und antiseptisch, entzündungshemmend, wundheilend, reizlindernd für Hals und Rachen und antioxidativ. Die Einsatzgebiete von Honig. Honig ist viel mehr als Brotaufstrich. Honig ist ein kulinarisches Multitalent. Im Tee statt Zucker, in Marinaden für Fleisch und Fisch, in Backwaren und Kuchen, in Dressings, in der Naturkosmetik, bei der Herstellung von Honigwein und auch natürlich bei der Fermentation. Die weltweite Honigproduktion. Wo kommt Honig her? Jährlich werden ca. 1,9 Millionen Tonnen Honig produziert. Die Top-Produzenten sind China mit 25% der Weltproduktion, gefolgt von der Türkei, Argentinien, Ukraine und Mexiko. Doch nicht jeder Honig ist echt. Wie wir erst kürzlich den Nachrichten entnehmen konnten, als es um Fake-Honig geht. Viele Importe sind nämlich gepanscht mit Zuckersirup, der aus Reis, Mais oder Glucose hergestellt wird. Dort findet eine Filtration ohne Pollen statt, das heißt, die Herkunft ist nicht mehr nachweisbar oder es erfolgt eine starke Erhitzung, das heißt, Nährstoffe gehen verloren. Und die verantwortliche EU-Behörde sagt, bis zu 46% der Honigimporte sind verdächtig gefälscht. Die Frage ist natürlich, wo kriege ich meinen Honig her? Industrieller Honig versus Imkerhonig. Industrieller Honig ist meist eine Mischung aus vielen Ursprungsländern, erhitzt und ultrafein gefiltert. Die Herkunft ist meist unklar. Sie ist nämlich ausgewiesen mit Mischung aus EU/Nicht-EU. Deshalb sollte man eher den regionalen Imkerhonig konsumieren. Dieser ist nämlich sortenrein und naturbelassen, meist roh und nicht erhitzt und die Aromen und Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Und dass Bienen für unser Ökosystem wichtig sind, dürfte jedem klar sein, denn rund 75% aller Nutzpflanzen weltweit sind auf Bestäubung durch Insekten angewiesen. Ohne Bienen gäbe es kaum noch Obst, Gemüse oder Nüsse. Ein Kollaps des Ökosystems wäre die Folge. Das war der Faktenblock zu Honig und Bienen. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.